Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf den Gott, der redet, heute aus Jona Kapitel 3. Jona Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Nochmal kurz einzutauchen in den Punkt, wo wir jetzt im Propheten Jona gelandet sind. Jona ist vor Gott weggelaufen, nachdem er den Auftrag bekommen hat, in Nineveh zu verkündigen. Er ist dann in einen Sturm geraten, wurde von den Schiffsleuten über Bord geworfen, aber von einem Fisch verschluckt und so gerettet. Und dieser Fisch hat ihn dann ausgespuckt. Und was danach passiert ist, lesen wir jetzt in Jona Kapitel 3. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Nineveh, in die große Stadt, und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Das Wort gelangte bis zum König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner großen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen sich abwenden, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir leben in einer Multi-Optionsgesellschaft, so nennen das zumindest Gesellschaftswissenschaftler. Das bedeutet, dass wir heute als Menschen die Wahl haben, in vielen verschiedenen Bereichen zwischen Hunderten und oft sogar Tausenden von Möglichkeiten. Ja, das gilt für die Frage, welchen Beruf du wählst. Das gilt für die Frage, wo du wohnen möchtest. Das gilt für die Frage, welche Sportart du betreiben möchtest oder schauen möchtest. Das gilt für die Frage, welche Handymarke du dir zulegst. Für die Frage, welche Bücher du liest oder welche Filme du schaust, welche Nachrichten du dir reinziehst, wie man es heute so sagt. Ja, früher war das anders. Ja, gehen wir mal so 100 Jahre zurück. Ja, du bist ziemlich sicher das geworden, was deine Eltern schon waren. Ja, dein Ehepartner, der kam ziemlich sicher aus einem Umkreis von 20 Kilometern um dein Elternhaus. Und die Bibel war oft das einzige Buch, das Leute zu Hause hatten. Ganz zu schweigen von Filmen. Und da ist natürlich die Frage, haben wir es heute besser? Oder war, wie viele Menschen ja oft suggerieren, früher alles besser? Ich glaube, die heutige Gesellschaft mit ihren vielen, vielen Optionen, die hat ihre guten Seiten und ihre Schattenseiten. Es ist auf der einen Seite einfach wirklich gut, viele Optionen zu haben, viele Möglichkeiten zu haben, die vielleicht auch zu den Stärken und Interessen passen, die man selbst hat. Und auf der anderen Seite müssen wir aber viele, viele, viele Entscheidungen treffen, die früher einfach nicht da waren, die einfach festgelegt waren. Es hat also alles seine Vor- und Nachteile. Ich bin davon überzeugt, es gibt auf jeden Fall einen Nachteil oder zumindest eine große Herausforderung in unserer Multi-Optionsgesellschaft heute. Wir fangen nämlich vielleicht an zu denken, also wenn ich tatsächlich so viele Optionen in meinem Leben habe, in so vielen Bereichen, dann habe ich überall viele Optionen. Dann muss es ja eigentlich so sein, dass ich in allen Bereichen meines Lebens die Wahl habe. Ja, diese vielen Entscheidungsmöglichkeiten, die du hast, die führen dich vielleicht dahin, dass du dir irgendwann denkst, ich kann mir einfach alles aussuchen. Aber es stimmt natürlich nicht. Deine Augenfarbe zum Beispiel, die kannst du dir nicht aussuchen. Du kannst ja auch nicht die Familie aussuchen, in die du hineingeboren wurdest. Du kannst ja auch nicht dein Geschlecht aussuchen. Ja, das ist festgelegt. Und noch etwas ist festgelegt. Es ist nämlich festgelegt, dass es auf die Frage, wofür lebst du? Welche Richtung schlägst du mit deinem Leben ein? Dass es auf diese Frage nur zwei Möglichkeiten gibt. Nicht Tausende. Ja, man könnte ja denken, ja, bei den Tausenden von Weltanschauungen, die einem so präsentiert werden, dass es deswegen auch Tausende von Möglichkeiten gibt. Dass du eine riesen Auswahl hast, welche Weltanschauung du jetzt glaubst. Und irgendwo stimmt das natürlich auch. Es gibt Tausende von Weltanschauungen, die sich dir präsentieren. Aber das Ding ist, Gottes Wort zeigt uns, dass sich all diese Tausende von Weltanschauungen auf zwei runterbrechen lassen, auf zwei Gruppen aufteilen lassen. Denn bei den Fragen, wo steuere ich mit meinem Leben hin? Wofür lebe ich? Was liebe ich? Worauf vertraue ich? Und vor allem, worauf hoffe ich nach dem Tod? Auf all diese Fragen gibt es nur zwei mögliche Antworten. Entweder deine Antwort ist der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der in Jesus Christus Mensch geworden ist, und du kehrst zu ihm um. Oder du lebst für irgendetwas anderes. Und da ist egal, was das ist. Und wenn du dich für diese zweite Option entscheidest, dann, so sagt uns Gottes Wort heute, dann kehrt Gott dich um. Und was es bedeutet, entweder zu Gott umzukehren oder von Gott umgekehrt zu werden, das möchte ich euch heute in dieser Predigt zeigen unter dem Thema: Um Umkehr kommst du nicht herum. Wir wollen uns drei Punkte anschauen dazu. Erstens, ohne Umkehr kehrt Gott dich um. Zweitens, wahre Umkehr kehrt dich tiefgreifend um. Und drittens, deine Umkehr kehrt Gottes Urteil um. Ohne Umkehr kommst du nicht herum. Ohne Umkehr kehrt Gott dich um. Wahre Umkehr kehrt dich tiefgreifend um. Und deine Umkehr kehrt Gottes Urteil um. Dann steigen wir ein hier in die Geschichte. Jona hat am Anfang den Auftrag bekommen, in Ninive zu predigen. Das lesen wir in Kapitel 1. Jona war weggelaufen. Gott war ihm nachgegangen irgendwann. Hat sich dann Jona im Bauch dieses Fisches wiedergefunden und der Fisch hat ihn dann ausgespuckt. Ende von Kapitel 2. Und Jona bekommt tatsächlich von Gott eine zweite Chance. Ja, der Anfang von Kapitel 3 ist fast wortwörtlich genau gleich wie der Anfang von Kapitel 1. Ja, wir könnten sagen, bei Kapitel 3 zurück auf Anfang, als wäre das vorher alles gar nicht gewesen. Jona geht nach Ninive und predige dort Gericht. Und dieses Mal gehorcht Jona. Er geht in diese Stadt. Und Ninive, das war damals die größte und bedeutendste Stadt im Orient. Bekannt für ihre absolut grausame Bevölkerung. Jedes Land wusste, wenn uns die Assyrer unterwerfen, dann werden wir absolut grausam behandelt. 3 Tagereisen groß wird diese Stadt hier bezeichnet. Ausleger rätseln bis heute, was das genau bedeutet. Hat man vielleicht 3 Tage gebraucht, um einmal außen rum zu laufen? Genau wissen wir es nicht. Und in Vers 3 lesen wir, sie war eine große Stadt, eine sehr große Stadt vor Gott. Ja, und dieser Ausdruck vor Gott, das war damals so die Steigerungsform. Die größtmögliche Steigerungsform. Ja, also wie wenn wir heute sowas sagen würden wie: Diese Stadt war unfassbar, mega, super, krass, phänomenal groß. Das ist, was Gottes Wort uns hier sagt über diese Stadt. Und Jona geht dorthin und er predigt. Und er zeigt damit den Leuten damals, aber er zeigt damit auch uns heute, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder du kehrst zu Gott um. Oder Gott kehrt dich um. Und was es bedeutet, wenn Gott dich umkehrt, das wollen wir uns jetzt im ersten Punkt anschauen. Ohne Umkehr kehrt Gott dich um. Die Predigt von Jona, die lesen wir in Vers 4. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Ja, und bei dieser Predigt fallen 2 Sachen auf. Das erste ist, sie ist sehr kurz. Ja, in der Schlachter 2000-Übersetzung sind 7 Wörter. Wenn wir ins hebräische Original reinschauen, sind sogar nur 5 Wörter. Ja, eine Predigt, 5 Wörter. Zweite, was auffällt, sie ist unmissverständlich. Ja, 40 Tage noch und dann wird Gott diese Stadt zerstören. Aber müsste es nicht heißen, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird Ninive in 40 Tagen zerstört werden? Ja, ist Jona hier in seiner Predigt nicht ein bisschen zu eindeutig, ein bisschen zu vorschnell? Das Spannende ist, das Hebräische ist hier doppeldeutig. Denn wenn wir es ganz wörtlich lesen, steht da eigentlich nicht noch 40 Tage und Ninive wird zerstört, sondern noch 40 Tage und Ninive wird umgekehrt. Und dieses Wort für umkehren, was hier steht und was hier in der Bibel mit zerstört übersetzt ist, das wird an anderen Stellen in der Bibel für 2 verschiedene Bedeutungen verwendet. Einmal tatsächlich im Sinn von zerstören. Ja, also umkehren im Sinn von auf den Kopf stellen, umschmeißen. Ja, oder umkehren im Sinn von Umkehr zu Gott. Im Sinn von echter Buße. Ja, man kann das also wirklich auf 2 verschiedene Arten verstehen. Entweder noch 40 Tage und Ninive wird zerstört werden oder noch 40 Tage und Ninive wird umkehren von seinen Sünden. Was diese kurze und bündige Predigt also auf den Punkt bringt, ist Folgendes. Es gibt für Ninive 2 Optionen. Aber es gibt für Ninive auch nur 2 Optionen. Zerstörung oder Umkehr. Eine dritte Option gibt es nicht. Ja, bei dieser Frage sind wir als Menschen vor Gott niemals eine Multi-Optionsgesellschaft. Und seit dieser Geschichte hier, seit dieser Predigt von Jona, sind 2500 Jahre ins Land gegangen. Aber die Botschaft, die ist immer noch dieselbe. Es gibt immer noch genau diese 2 Wege. Und nur diese 2 Wege für dein Leben. Entweder du kehrst um von deinen falschen Wegen, wendest dich zu Gott, oder er wird dich umkehren im Sinn von zerstören. Eben ohne Umkehr zu Gott kehrt Gott dich um. Und deswegen lautet der Titel dieser Predigt auch, um Umkehr kommst du nicht herum. Eine der beiden Arten von Umkehr durchläuft jeder Mensch. Umkehr zu Gott, das bedeutet einerseits, dass du die grundlegende Ausrichtung deines Lebens änderst. Weg von der Sünde, hin zu Gott. Manchmal nennen Christen das ihre Bekehrung. Und das ist wichtig, aber wahre Umkehr bedeutet mehr als das. Es bedeutet auch, dass von nun an Umkehr etwas ist, das dein ganzes Leben charakterisiert. Umkehr ist auch eine Lebenseinstellung. Die 95 Thesen von Martin Luther, die sind ja weltberühmt. Das Ding ist nur, kaum einer weiß, was wirklich drinsteht. Gleich in der ersten These spricht Luther über Buße. Und er sagt, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, da wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. Und deswegen ist die entscheidende Frage für uns als Christen auch nicht, erinnerst du dich konkret an Tag und Stunde, wann du dich bekehrt hast? Sondern die entscheidende Frage ist, lebst du ein Leben der Buße? Drückt sich dein Leben dadurch aus, dass du immer wieder zu Gott kommst und ihm deine Schuld und deine Sünde bekennst? Ist dein ganzes Leben ein Leben der Buße? Wenn nicht, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass du keinen wahren Glauben hast. Und wenn du keinen wahren Glauben hast, dann bedeutet das wiederum, dass Gott dich umkehren wird. Denn die Botschaft von Jona, die ist heute noch genauso wahr, wie sie damals war. Und sie ist heute noch genauso unmissverständlich, wie sie damals war. Ob deine Umkehrung im Sinn von Zerstörung dann in 40 Tagen sein wird, wenn du keine Buße tust, oder früher als das oder später als das, das weiß ich nicht. Aber sie ist sicher für jeden, der nicht zu Gott umkehrt. Aber wie sieht denn eine Umkehr aus, ganz konkret? Eine Umkehr, die Gott gefällt. Und die Bewohner von Ninive, die zeigen uns hier, dass echte Umkehr unser ganzes Menschsein umfasst. Mein zweiter Punkt, wahre Umkehr kehrt dich tiefgreifend um. Ja, die Leute in Ninive, die hören diese Predigt, 5 Wörter, und das Unfassbare passiert. Sie glauben die Botschaft. Ich weiß nicht, wie Jona gepredigt hat. Wir lesen hier ja nur, was er gepredigt hat. Und wir erfahren dann im nächsten Kapitel, dass Jona alles andere als begeistert ist, dass auf seine Predigt positiv reagiert wird. Dass die Leute tatsächlich umkehren und glauben. Jona wollte also gar nicht, dass die Leute das tun, was er ihnen gesagt hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das die Art und Weise geprägt hat, wie er gepredigt hat. Ja, man kann das ja auf verschiedene Arten predigen. Also zum Beispiel so, hört mir gut zu, Leute. Noch 40 Tage und dann wird eure Stadt auf den Kopf gestellt werden. Das ist wirklich dringend, oder? Aber wisst ihr was? Noch 40 Tage und dann wird das hier definitiv platt gemacht werden. Und es deutet hier viel darauf hin, dass Jona eher den zweiten Tonfall gewählt hat. Vielleicht ein bisschen triumphierend, ein Stück voller Vorfreude. Endlich wird diese böse Stadt platt gemacht werden. Er predigt diese Predigt. Und was passiert? Die Leute glauben. Die Leute kehren um. Vers 5. Und diese Umkehr wird nicht nur beschrieben als etwas, was stattgefunden hat, sondern sie wird uns detailliert beschrieben. Ja, von Vers 5 bis zur zweiten Hälfte von Vers 9, also fast die Hälfte dieses Kapitels, erfahren wir, wie die Leute in Ninive umgekehrt sind. Und darin sehen wir einige Dinge, was wahre Buße ausmacht, auch für uns heute. Und ich möchte euch in diesem zweiten Punkt 4 Aspekte wahrer Buße zeigen. Das erste, was wir über wahre Buße lernen, ist, wahre Umkehr zeigt sich durch Kapitulation. Wir alle haben das schon erlebt, Leute sind zu uns gekommen und sie haben uns darauf hingewiesen, dass wir in unserem Leben etwas falsch gemacht haben. Wie reagieren wir als Menschen darauf? Es gibt eigentlich 2 Reaktionen. Das eine ist Selbstrechtfertigung und das andere ist der Gegenangriff. Ja, Selbstrechtfertigung geht so, ja, aber. Und der Gegenangriff geht so, ja, musst du gerade sagen. Und das Gegenteil von Selbstrechtfertigung oder Gegenangriff, das ist die Kapitulation. Vor allem dann, oder gerade dann, wenn die Anschuldigung stimmt. Keine Ausreden, kein Gegenangriff auf Jona sehen wir hier von den Leuten in Ninive, sondern Kapitulation. Am deutlichsten wird das hier am König von Ninive. Wir haben ja heute in unserer demokratischen Gesellschaft gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, was für eine unangreifbare Position so ein König im alten Orient echt hatte. Könige waren unhinterfragbar, nicht zu kritisieren. Ungefragt brauchte überhaupt niemand auf die Idee kommen, ihnen irgendeinen Rat zu geben. Aber was macht der König hier? Vers 5, die Leute legen Sacktuch an. Und Vers 6, der König nimmt sich jetzt ein Beispiel an seiner Bevölkerung und macht das auch so. Ja, plötzlich wird dieser riesige Unterschied zwischen dem König und seinem Volk ganz klein. Weil der König plötzlich versteht, wenn es um Sünde geht, da gibt es zwischen mir und meinem Volk keinen Unterschied. Und das erklärt auch, warum der König auf das Handeln seines Volkes reagiert. Ja, normalerweise haben Könige damals nicht reagiert. Könige haben agiert. Könige haben etwas gemacht und dann verlangt, dass alle das auch so machen. Der König hat sich niemals an seine Bevölkerung angepasst. Der König hat gesagt, wo es lang geht und alle haben es nachgemacht, ob sie das wollten oder nicht. Aber hier ist es genau andersrum. Und wenn du in die Versuchung kommst, ein Fehlverhalten in deinem Leben zu entschuldigen, weil du in deinen Augen dann doch so ein bisschen ein König bist. Ja, vielleicht bist du schon viel länger Christ als alle anderen in der Gemeinde oder du hast eine bestimmte Stellung. Dann bist du auf einem ganz gefährlichen Weg unterwegs. Wahre Umkehr verlangt Kapitulation. Und zwar egal, ob du König bist oder nicht. Das Zweite, was wir über wahre Umkehr lernen, wahre Umkehr zeigt sich durch Trauer. Ja, zu wahrer Umkehr gehört auch eine tatsächliche Betroffenheit über die Sünde. Aber bei uns im Westen ist es ja so, wir trauern heute im Allgemeinen meistens sehr privat und leise. Ja, und deswegen kommt einem auch der ganze Aufriss, den hier die Bevölkerung von Ninive macht, ziemlich befremdlich vor, oder? Weiß nicht, was du gedacht hast, dass du das gelesen hast, was die so alles gemacht haben. Aber es ist bis heute so, dass im Orient Trauer etwas viel Lauteres und Öffentlicheres ist, als es bei uns ist. Und es war auch schon damals so. Ja, wir sehen das auch in anderen Geschichten in der Bibel zum Beispiel, wenn Leute in Trauer plötzlich anfangen, ihre Kleider zu zerreißen. Die Leute in Ninive machen vor allem zwei Dinge, um ihrer Trauer über die Sünde sichtbar Ausdruck zu verleihen. Ja, erstens ziehen sie sich Sacktuch an. Das war ein schrecklich kratzender Stoff, den man kaum ausgehalten hat und den man niemals freiwillig angezogen hätte. Und sie fasten. Sie essen für eine bestimmte Zeit nichts. Sie trauern also äußerlich. Und durch beides, durch dieses Sacktuch und durch das Fasten, bringen sie zum Ausdruck, es ist uns ernst. Ja, sie zeigen die Trauer in ihrem Herzen nach außen. Dem König ist es sogar so ernst, dass er es als Befehl formuliert. Vers 7b und 8. Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen. Bei wahrer Buße, da spielen auch unsere Gefühle eine Rolle. Wir reden ja manchmal davon, wenn wir uns bei Menschen entschuldigen, dass es uns von Herzen leid tut. Oder dass wir etwas wirklich bereuen. Ja, es ist mehr, als dass du einfach nur einsiehst, ja, es war falsch. Natürlich stellt sich da das Problem, dass wir unsere Gefühle nur sehr schwer formen können. Ich habe in Büchern schon Sätze gelesen, wie, wenn du deine Trauer über die Sünde nicht tief in dir fühlst, dann kann deine Buße überhaupt nicht echt sein. Ich finde das schwierig, weil ich so hohe Hürden für echte Buße in der Bibel nicht finden kann. Aber auf der anderen Seite macht die Bibel auch deutlich, echte Buße ist nicht einfach nur ein rationales, ja Gott, ich weiß, war falsch, bitte vergib mir. Du greifst mit deiner Sünde die Majestät des ewigen Gottes an, des heiligen Gottes an und damit ist nicht zu spaßen. Jakobus schreibt in Jakobus 4, Vers 9, fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Hast du Gott schon einmal darum gebeten, dass er dir ein echtes Entsetzen, eine echte, auch gefühlte Betroffenheit über deine Sünde schenkt? Vielleicht so? Herr, ich weiß, dass ich jeden Tag schrecklich gegen dich sündige, aber ehrlich gesagt, oft lässt mich das so kalt. Schenke mir einen gefühlten Hass auf die Sünde. Lass mich mit Jakobus immer wieder auch trauern und heulen über das, was ich gegen dich tue. Das Dritte, was wir über wahre Umkehr hier sehen, es zeigt sich durch Verhaltensänderung. Umkehr bedeutet nicht nur eine theoretische Abkehr von Sünde, sondern wie das Wort schon sagt, es bedeutet Umkehr. Es geht darum, umzukehren und das eben auch durch dein Verhalten. Auch hier ist der König das beste Beispiel, Vers 6. Da lesen wir, er steht auf von seinem Thron, er zieht sich aus, er zieht sich wieder an, nämlich das Sacktuch, und dann setzt er sich wieder hin. Nur diesmal nicht auf den Thron, sondern in die Asche. Ja, also aufstehen, ausziehen, anziehen, wieder hinsetzen. Und in seinem Befehl an sein Volk wird das dann für alle Lebensbereiche deutlich gemacht. Vers 8, zweite Hälfte. Sie sollen umkehren. jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das in seinen Händen klebt. Ja, diese Änderung des Verhaltens, das ist vielleicht der schwerste Teil der Buße. Ja, Buße ist generell ja nichts Leichtes, nichts Einfaches. Aber wenn wir so ein Ranking machen von Dingen, wie schwer sie sind, dann würde ich sagen, das Leichteste, nicht das Leichte, aber das Leichteste, ist die Sünde zu erkennen. Schwerer ist es, sie wirklich von Herzen zu bereuen. Und am schwersten ist es, das Verhalten zu ändern. Ja, oftmals sind nämlich unsere Sünden lang antrainierte Gewohnheiten, die so tief drin sind, dass wir sie nur schwer rauskriegen. Und bevor du jetzt denkst, das schaffe ich doch eh nie, möchte ich dich ermahnen und ermutigen. Ermahnen deswegen, weil zu Buße wirklich Verhaltensänderung dazugehört. Ja, wenn du dauerhaft einfach so weitermachst mit einer Sünde, dann ist es keine Verhaltensänderung, keine Buße. Aber ich möchte dich auch ermutigen. Ermutigen deswegen, weil du schon für kleine Schritte dankbar sein darfst. Wenn du eine tiefliegende sündige Gewohnheit hast, dann wird sich das nicht von einem auf den anderen Tag ändern. In den allermeisten Fällen zumindest nicht. Das wird bei dir nicht der Fall sein und es wird auch nicht bei deinem Ehepartner, bei deinen Kindern, Mitbewohnern, Freunden oder Eltern so sein. Und deswegen lasst uns mit kleinen Schritten anfangen. Um die kleinen Schritte kämpfen und für kleine Schritte in unserem eigenen Leben und im Leben anderer Menschen dankbar sein. Und damit frage ich dich ganz deutlich, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du damit anfangen musst, kleine Schritte zu gehen? Vielleicht sind es Prioritäten, was die Gemeinde angeht. Vielleicht sind es Wörter, die du gedankenlos gebrauchst. Vielleicht sind es Filme, die du dir anschaust und dir nicht anschauen solltest. Aufgaben, die du vernachlässigst, in deiner Familie zum Beispiel. Sünden, die du heimlich pflegst und wo du inständig hoffst, dass das keiner jemals rausbekommt. Oder vielleicht auch Verbitterung und Hass, was du in deinem Herzen gedeihen lässt. Was auch immer es ist, zur Umkehr gehört nicht nur die Erkenntnis, sondern auch Schritte der Änderung. Und ein vierter Aspekt wahrer Buße: wahre Umkehr zeigt sich durch mehr als Überlebenswillen. Was meine ich damit? Wir sprechen die ganze Zeit über Kennzeichen wahrer Buße und ich versuche euch das zu zeigen am Beispiel der Leute in Ninive. Und vielleicht überrascht es dich, wenn ich dir jetzt sage, ob das wirklich wahre Buße war, was sie gemacht haben, das ist gar nicht so klar. Vielleicht erinnerst du dich an die letzte Predigt über Jona. Jona im Bauch des Fisches, er betet zu Gott. Und auch da haben wir uns ja schon die Frage gestellt, naja, ist Jona eigentlich wirklich umgekehrt? Gibt es Ausleger, die sagen ja, andere, die sagen nein. Und ähnlich ist es hier auch. War das wirklich Umkehr, echte Umkehr? Die einen sagen, schau doch mal, wie lange das hier beschrieben wird. Ja, die müssen wirklich umgekehrt sein, sonst würde es doch so lange nicht beschrieben werden. Die Leute haben doch nicht gesagt, oh ja, stimmt, Jona war doof. Machen wir jetzt anders, sondern sie sind wirklich tief betroffen gewesen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Skeptiker. Und die sagen, schau mal, hier ist nirgends vom Herzen die Rede. Die Buße war nur äußerlich. Das Entscheidende, das hat gefehlt. Und ich werde später auf die Frage zurückkommen, ob die Buße hier echt war oder nicht. Aber die Skeptiker haben auf jeden Fall darin recht, dass wir hier zumindest nichts über die Herzen der Menschen lesen. Denn es könnte ja zumindest sein, sie haben die Gerichtsandrohung gehört, sie haben verstanden, okay, wir werden auf den Kopf gestellt, wenn wir nichts ändern. Und um das zu verhindern, um nicht nur noch 40 Tage zu leben, sondern länger, haben sie alle Hebel in Bewegung gesetzt. Es könnte zumindest sein, dass sie motiviert waren durch ihren Selbsterhaltungstrieb. Sie wollten überleben, gerettet werden. Gott an sich war ihnen egal. Wie gesagt, wir wissen nicht, dass es so war, aber wir lesen auch nicht, dass es anders war. Vers 9. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Wahre Buße bedeutet mehr, als dass du nicht in die Hölle kommen willst. Verstehe mich nicht falsch. Natürlich sind wir Christen auch deswegen Christen, weil wir gerettet werden wollen. Weil wir eben nicht in die Hölle kommen wollen. Aber wenn das der einzige Grund für unsere Umkehr ist, dann ist es zu wenig. Ich habe schon öfter gesagt, aber ich finde es so eindrücklich, weil es mich mal sehr getroffen hat, der amerikanische Pastor John Piper, der hat seiner Gemeinde mal die Frage gestellt, wenn der Himmel ein wunderschöner Ort wäre, der schönste Ort, den du dir vorstellen kannst, aber Jesus wäre nicht da, würdest du dann trotzdem dorthin wollen? Wir nehmen die Errettung gerne, aber geht es uns auch um den Erretter? Tun wir vielleicht nur Buße, weil wir Angst vor der Strafe haben und nicht, weil wir in einer Beziehung zu Gott leben? Ja, wahre Buße ist mehr als, ich wende mich ab von dem Bösen und hin zum Guten, sondern vor allem, ich wende mich ab von mir selbst hin zu Jesus. Bei wahrer Buße geht es um mehr, als dass du nicht in die Hölle kommst. Es geht um Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte mal ein Beispiel geben, um das ein bisschen besser zu verstehen. Stell dir mal ein Ehepaar vor, bei dem es wirklich kriselt. Die beiden gehen zur Eheberatung und der Berater lässt die Frau reden und die erzählt so und sie sagt irgendwann knallhart, also es gibt mal diese 5 Dinge. Und diese 5 Dinge, die müssen sich auf jeden Fall ändern, sonst kann ich mir das nicht länger vorstellen und möchte die Scheidung. Wenn es der Mann sagen würde, okay, ich bin bereit, diese 5 Dinge zu ändern, um die Ehe zu retten, dann würden wir erstmal doch sagen, super. Aber nehmen wir an, der Mann antwortet jetzt Folgendes. Er sagt, alles klar, um die Scheidung zu verhindern und den ganzen Stress, der damit verbunden ist, ändere ich jetzt die 5 Dinge. Was würden wir dann sagen? Ja, wir würden vermutlich sowas sagen, naja, ist schön, dass du die Dinge ändern willst, aber das Grundproblem bleibt doch bestehen. Das Grundproblem ist die Beziehung zu deiner Frau, die nicht stimmt. Ja, deine Motivation, um diese 5 Dinge zu ändern, die drehen sich nur um dich selbst. Du willst keinen Stress haben. Weißt du, ich glaube, dass du und ich, wir so oft ganz ähnlich mit Gott umgehen. Und es ist gut möglich, dass die Leute in Ninive hier so mit Gott umgegangen sind. Wahre Umkehr hat mit unserem Herzen zu tun, genauso wie mit unserem Verhalten. Ja, sie hat mit dir zu tun, aber vor allem hat sie mit deiner Beziehung zu Gott zu tun. Wohin führt wahre Umkehr? Wahre Umkehr führt dazu, dass Gott sein Urteil über dich umkehrt. Ein dritter und letzter Punkt, deine Umkehr kehrt Gottes Urteil um. Ich habe diese Predigt ja genannt, um Umkehr kommt keiner herum. Wenn du nicht umkehrst, wird Gott dich umkehren. Aber das ist eben nicht der einzige Weg. Denn wenn du umkehrst, sagt Gottes Wort hier, dann kehrt Gott sein Urteil über dich um. Ja, die Worte umkehren und bereuen, die stehen hier in den letzten Versen von unserem Abschnitt zentral. Und das Wort umkehren kommt 3-mal vor in den letzten 3 Versen und das Wort bereuen 2-mal. Und es ist sehr schade, dass das in der Schlachter 2000 nicht rüberkommt. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal ab Vers 9 lesen, schaut gerne nochmal mit rein. Und ich ersetze einfach die Wörter durch die Wörter umkehren und bereuen. Dort heißt es, wer weiß, Gott könnte umkehren, es bereuen und umkehren von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und er bereute das Übel, das er ihnen angedroht hatte und er tat es nicht. In den ersten 8 Versen geht es darum, wie Menschen bereuen und umkehren und in den letzten 2 Versen geht es darum, wie Gott sein Urteil bereut und davon umkehrt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, naja, ist ja klar, dass wir Menschen bereuen und umkehren müssen, aber Gott? Ist Gott nicht der Souveräne, der Allmächtige, der unveränderliche Gott? Doch. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir an der Stelle tiefer graben, um das zu verstehen. Denn 1. Samuel Kapitel 15, Vers 29, da sagt Gottes Wort eindeutig, Gott ist kein Mensch, dass er etwas bereuen würde. Wenn Gott tatsächlich etwas bereuen würde, wie wir Dinge bereuen, dann würde das tatsächlich seiner Souveränität, seiner Allwissenheit und seiner Unveränderlichkeit widersprechen. Ja, bereuen in unserem menschlichen Sinn kann man nur etwas, wenn man vorher Fehler gemacht hat. Gott weiß alles, er hat alles geplant, er ist nie überrascht und er zieht alles durch, was er sich vorgenommen hat. Gott bereut nie, denn Gott ist Gott. Aber warum steht das dann hier, dass Gott bereut hat? Das steht hier, weil Gott sich manchmal in seiner Sprache uns Menschen anpasst, damit wir ihn besser verstehen. Ich gebe euch mal ein paar andere Beispiele. In der Bibel lesen wir manchmal von Gottes mächtigem Arm. Von seinen Augen, von seinen Ohren, sogar von seiner Nase. Aber mit Ausnahme von Jesu menschlicher Natur hat Gott natürlich keinen Arm, keine Ohren, keine Augen, auch keine Nase. Aber er gebraucht diese Wörter, damit wir ihn besser verstehen. Er spricht von sich sozusagen, als wäre er ein Mensch, damit wir ein Stück weit etwas von ihm verstehen. Und ähnlich ist es hier. Gott sagt, dass er umkehrt und bereut, weil die Menschen umgekehrt sind und bereut haben. Natürlich wusste Gott vorher schon, dass Ninive umkehrt. Es war Teil von seinem Plan, dass sie umkehren würden. Deswegen hat er Jona dahin geschickt. Anders als Jona, der absolut schockiert war, war Gott nicht überrascht. Und natürlich hat Gott sogar die Umkehr der Leute in Ninive bewirkt. Ja, er ist derjenige, der in unseren Herzen das Wollen und das Vollbringen wirkt, schreibt Paulus in Philipper 2. Aber er passt sich hier an unsere menschliche Sprache und an unsere Vorstellungswelt an. Ja, aus unserer begrenzten menschlichen Perspektive sieht es natürlich so aus, als würde Gott hier seine Meinung ändern. Und tatsächlich hat Gott in seiner Souveränität beschlossen, auf das Handeln von uns Menschen zu reagieren. Also auf unsere Umkehr von der Sünde durch seine Umkehr des Urteils. Nicht, weil er überrascht wäre, sondern weil er es genauso geplant hat. Und wenn man dieses Kapitel hier so liest, dann könnte man zu dem Schluss kommen, ja, Umkehr ist wichtig, Buße ist absolut überlebenswichtig. Die Buße gleicht unsere Sünde aus. Ja, wie so eine Waage. Auf der einen Seite ist unsere Sünde und die wiegt schwer und jetzt tue ich auf der anderen Seite meine Buße drauf und schaffe es irgendwie, diese Waage auszugleichen. Ja, die römisch-katholische Kirche, die hat in etwa so eine Sicht. Sie hat Buße zu einem Sakrament gemacht und dieses Sakrament trägt dazu bei, um jetzt unsere Sünde irgendwo auszugleichen. Und auch in manchen konservativen Freikirchen gibt es die Überzeugung, jedes Mal, wenn ich sündige, dann falle ich aus der Gnade wieder raus und ich kann mich nur durch Buße wieder reinholen. Und hinter beiden Überzeugungen steckt die Annahme, dass unsere Umkehr, dass unsere Bekehrung, dass unsere Buße uns zumindest teilweise rettet. Aber das ist Unsinn. Es gibt nur einen, der dich rettet. Und das ist Jesus. Und er rettet dich nicht nur ein bisschen, damit du anschließend dich immer wieder selbst rettest, unter anderem durch deine Buße, sondern er rettet dich ganz, zu 100%. Glaube und Buße ist nur der Weg, auf dem die Errettung durch Jesus deine wird. Nichts mehr, aber auch nichts weniger. Deswegen ist die Buße unverzichtbar. Deswegen muss unser ganzes Leben ein Leben der Buße sein. Wenn deine Buße diese unsichtbare Waage ausgleichen würde, dann wäre das furchtbar. Denn dann müsste deine Buße wirklich perfekt sein. Und selbst dann, niemals könntest du diese Waage auch nur annähernd ausgleichen. nicht mit der besten, nicht mit der ernst gemeintesten Buße der Welt. In Jesus hast du einen vollkommenen Retter. Er hat die Waage für dich ausgeglichen und er hat noch viel mehr für dich getan. Er hat dir den Himmel verdient durch sein perfektes Leben und seinen Tod am Kreuz, damit du mit ihm Gemeinschaft haben kannst. Damit du für den Rest deines Lebens, für den Rest deines ewigen Lebens diese Gemeinschaft mit ihm genießen kannst. Jesus allein rettet. Die Rettung kommt von dem Herrn, so hat es Jona am Ende von Kapitel 2 im Bauch des Fisches bekannt. Aber er hat es nur auf sich angewendet. Jona war der Überzeugung, für mich kommt Rettung vor dem Herrn. Ich habe ja eben die Frage gestellt, war das echte Buße, was die in Nineveh gemacht haben? Manche sagen, wie gesagt, ja, schau doch, wie detailliert die Umkehr hier beschrieben wird. Und die Skeptiker sagen, naja, in ihrem Herzen scheint sich nicht besonders viel geändert zu haben. Die nächste Generation, nur einige Jahrzehnte später, hat dann nämlich grausam die Heimat von Jona, das Volk Israel, erobert, in die Gefangenschaft geführt. Kann das wirklich sein, dass Buße so wenig nachhaltig ist, dass die nächste Generation schon alles vergessen hatte? Die Optimisten sagen, naja, wenn die Buße nicht echt gewesen wäre, dann hätte Gott doch sein Urteil nicht umgekehrt. Darauf sagen die Skeptiker, naja, schau mal, es gibt immer wieder Beispiele in der Bibel, wo die Buße falsch war und Gott trotzdem sein Urteil umgekehrt hat. Zum Beispiel bei Ahab in 1. Könige 21. Und ich bin davon überzeugt, es geht hier gar nicht so sehr darum, ob die Buße echt war oder nicht. Ich halte das für möglich, dass äußerlich zwar irgendwie alle dabei waren, wir haben ja alle mitgemacht, aber von Herzen nur wenige, vielleicht sogar kaum einer. Gottes Wort gibt uns darauf keine abschließende Antwort. Warum nicht? Ich glaube, weil es hier im Kern nicht um Ninive geht. Ja, natürlich sollen wir von ihrer Buße lernen. Wir sollen uns an Gottes Gnade freuen, die er uns hier in dieser Geschichte zeigt. Aber vor allem geht es hier ja um seinen rebellischen Propheten Jona. Es geht darum, dass Jona lernt. Umkehr kehrt Gottes Urteil um. Ja, und grundsätzlich glaubt Jona das. Für sich selbst. Er hat es ja gerade selbst erlebt im Bauch des Fisches. Aber Jona glaubt eben zu diesem Zeitpunkt immer noch, ich habe eine zweite Chance verdient. Ich habe es verdient, dass der Fisch mich ausspuckt und ich nochmal gehen darf. Die Leute von Ninive, die haben keine zweite Chance verdient. Er denkt immer noch, dass er irgendwie Anspruch auf Gnade hat. Umkehr kehrt Gottes Urteil um. Ja, aber nur für Leute wie mich. Das war seine Überzeugung. Aber das Wesen der Gnade ist eben gerade, dass wir alle gleich viel Anspruch auf Gnade haben. Nämlich gar keinen. In dem Sinn sind wir wirklich alle gleich. Ja, ob wir zu den paar wenigen Frommen gehören, wie Jona, oder absolut gottlose und grausame Niniviten sind, das ist dann völlig egal. Vielleicht sitzt du heute hier und hörst dir das an. Ja, wenn wir das Ende unseres Lebens betrachten, dann gibt es nicht die ganze Palette an Optionen wie sonst so oft. Und du merkst, ja, es gibt nur diese zwei Wege. Entweder ich kehre um oder Gott kehrt mich um. Aber du denkst dir, das, was ich gemacht habe, das, was ich an Schuld in meinem Leben auf mich geladen habe, das kann mir niemand vergeben. Dann hast du vermutlich immer noch irgendwo die Waage vor Augen. Und glaubst vielleicht, dass du mit deiner Umkehr irgendwie deine Sünden ausgleichen müsstest. Und du merkst verzweifelt, das klappt nicht. Das kann keine Umkehr schaffen. Und du hast recht. Das kann sie nicht. Aber das braucht sie auch nicht. Was deine Sünden wegnimmt, das ist überhaupt nichts, was du tust. Sondern das ist etwas, was jemand für dich getan hat. Sein Name ist Jesus, der Jesus, der Gottes Urteil umgekehrt hat. Für jeden, der zu ihm umkehrt. Amen.